3 Wochen ist es her, dass Israel und die USA den Iran angegriffen haben. Und eigentlich sollte der Krieg gemäß erster Lesart Donald Trumps bereits in einer Woche etwa Geschichte sein. Danach sieht es allerdings nicht aus. Zu groß ist der Widerstand, den die iranischen Truppen leisten. Zu groß sind die Gefahren, die von ihren Drohnen ausgehen. Insbesondere das Pfand der Meerenge von Hormuz wiegt schwer in diesem Konflikt. Denn weiterhin ist es der Ölpreis, der die Wirtschaft und damit die Börsen in Atem hält. Und es kann gut sein, dass wir diesen noch eine gewisse Zeit anhalten müssen. Denn nun kommen auch noch Zinsängste bei den Börsenprofis auf. Wie sehr stehen die Zeichen auf Kriegsende? Welches wirtschaftliche Szenario ist wahrscheinlich? Und was hat das alles jetzt auch noch mit den Zinsen zu tun? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 150. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Montag, der 23. März 2026 und bei mir sitzt der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen, Ulrich.
Guten Morgen.
Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zur 150. Folge, die du durchgestanden hast.
Ja, hätten wir uns ein bisschen besseren Inhalt gewünscht. Ja,
zum Feiern ist einem nicht so zumute in der aktuellen Zeit, denn wir reden weiterhin über Krieg im Nahen Osten, das vor 3 Wochen begonnen hat, wird leider weitergeführt. Wir haben weiterhin auch entsprechende Auswirkungen auf die Märkte, besonders am Freitag hat man es stark gesehen, da ist der DAX und der Eurostoxx sind doch erheblich eingeknickt.
Heute Morgen
geht es weiter bergab. Deswegen senden wir auch ein bisschen früher und schauen mal auf die aktuelle Lage. Man könnte ja denken, ja, es ist ja alles beim Alten, es ist weiterhin Krieg im Nahen Osten, aber dennoch hat sich die Lage ja ein bisschen verändert. Ja, wie sieht denn die aktuelle Situation bei euch aus? Also wenn wir über die Szenarien sprechen, die ihr immer betrachtet, hat sich was geändert? Wahrscheinlich ja schon.
Ja, im ganzen Kapitalmarkt hat sich was gravierend geändert. Letzte Woche ist viel diskutiert worden, natürlich auch bei uns, bis hin zum Wochenende hier herein. Und die Szenarien sind allenthalben umgestellt worden. Wir haben das jetzt auch getan und werden das auch bei der nächsten Prognoserevision mit neuen Zahlen belegen. Aus dieser Einteilung, die der Markt hatte, also es wird eine kurze Beeinträchtigung der Wirtschaft und auch Kapitalmärkte sein, die dann ganz schnell wieder vorübergeht, mit einem kleinen Risikoszenario, dass es eben was Längeres ist, ist eben dieses Risikoszenario schlagend geworden. Das ist bei allen Kapitalmarktteilnehmern zu sehen. Und jetzt sind die Aussichten eher getrennt nach der Schwere dieser Beeinträchtigungen. Also wir haben im Hauptszenario jetzt schlichtweg einfach mit länger höheren Ölpreisen, Energiepreisen. Es geht ja nicht nur um Öl, gerade für Deutschland ist das Erdgas ein riesiges Thema, zu tun. Und das hat dann eben auch makroökonomische Konsequenzen. Die großen Themen sind Konjunktur und Wachstum und Inflation. Und mit diesen neuen Ölpreisen über 100 US-Dollar und das für mehrere Monate. Denn es zeichnet sich ja ab, dass ja fast sogar jenseits der militärischen Lage der Seeweg, die Straße von Hormuz durch den Iran anders kontrolliert wird, in der zumindest absehbaren Zukunft, wenn es nach dem Willen des Iran geht, als bisher. Der Iran hat selber so eine Freund-Feind-Logik aufgemacht, so nach dem Motto, die Straße ist frei, ja, für diejenigen, die. Wobei da natürlich die Frage ist, warum dann die Europäer nicht ihr Öl auf chinesische Tanker laden. Das ist dann noch die Frage, wie sich das genau dann gestaltet. Aber diese Beeinträchtigungen eben größer sind. Und zusätzlich zu dieser Perspektive gibt es eben jetzt auch militärische Eskalation am Wochenende mit der Ankündigung, mit dem Ultimatum der Amerikaner, dass eben auch Energieinfrastruktur des Iran angegriffen werden soll. Also Grund genug, diese hohen Energiepreise jetzt für längerfristig anzunehmen. Wir haben das auch getan, Ölpreise über 100 US-Dollar über die nächsten Monate hinweg und dann mit einem auch langsamer sinkenden Tendenz als bisher. Und das bedeutet eben für die Konjunktur, je nach Energieabhängigkeit einer Volkswirtschaft eben Einschnitte. Die geht los bei den Konsumenten, die das jetzt ja auch schon sehr, sehr plastisch belegen, weil sie es spüren an der Tankstelle, was man für die Energie ausgibt, kann man dann nicht mehr für anderes ausgeben und damit sinkt eben der reale Konsum. Und es ist ein Negativfaktor für die Konjunktur, über alle anderen Negativfaktoren hinaus. Die Verunsicherung bei den Investoren und auch die höheren Preise für andere Produktionen, das ist ja nicht nur der private Verbrauch. Also viele, viele Wirkungskanäle, die dann die Konjunktur eindämpfen. Das wird nicht in eine globale Rezession münden. Wir hatten ja im Gegenteil am Anfang des Jahres sogar eine Aufwärtsrevision der Weltwirtschaft auf über 3% Wachstum. Wahrscheinlich wird sich so eine Konstellation mit Ölpreisen von 110, 120 US-Dollar für einige Monate dann in einigen Zehnteln weniger Wachstum im Weltmaßstab widerspiegeln. Aber das ist eben sehr unterschiedlich. Die USA sind weiterhin relativ wenig betroffen, sieht man ja auch an den Kapitalmarktreaktionen, liegt darin, dass die Energieproduktion in den USA eben einfach höher ist, selbst wenn sie natürlich auch den Weltmarkt beliefern und von hohen Preisen deswegen auch betroffen sind, aber viel stärker eben in den Ländern, die stark energieabhängig sind, das ist Deutschland, ganz vorneweg in Europa. Wir haben ein großes Thema mit der Befüllung der Gasspeicher dann über das Jahr. Das wird wahrscheinlich dann erst hochkommen in den kommenden Monaten. Und nun ja, unsere Energieabhängigkeit ist uns ja auch in den letzten 2-3 Jahren vor Augen geführt worden. Das wird jetzt wieder mitgetroffen werden. In diesem Fall sind auch viele asiatische Volkswirtschaften dabei. Naja, und viele, viele Lieferketten, die jetzt auch gar nicht direkt nur vom Erdöl, Erdgas abhängen, sondern es kommen auch andere Rohstoffe, Vorprodukte aus dieser Region. Sieht man mal, wie stark eben die Straße von Hormuz und auch der Persische Golf tatsächlich für die Weltwirtschaft bedeutsam ist. Und das wird eben in einer konjunkturellen Dämpfung resultieren. Wir werden die Konjunkturprognose für Europa, für Deutschland zurücknehmen. Ist nicht so, dass jetzt nichts mehr übrig bleibt, aber durchaus spürbar. Und damit ist der konjunkturelle Ausblick eben gedämpft. Inflation wird relativ schnell auf 3% hochgehen hier in Europa. Und das wird natürlich dann den ganzen Rattenschwanz von Politik auch dann wieder beeinträchtigen. Bei den Inflationsraten natürlich die Geldpolitik. Zinssteigerungen sind jetzt angedacht worden. Auch gar nicht so unplausibel. Also hat schon jetzt Auswirkungen. Der Markt hat das mehr oder weniger auch in seine Erwartungen jetzt aufgenommen. Wird eingepreist auch in die Aktienmärkte. Wir sehen es durch den fortlaufenden Rückgang. Die Dynamik ist eben dann nicht mehr so stark, wobei jetzt natürlich auch Risikoprämien drin sind, dass es eben noch schlimmer wird. Und dann kommt man zum Risikoszenario. Und natürlich lassen sich immer auch noch weitere Beeinträchtigungen vorstellen. Unkontrollierte Eskalation, insbesondere eben die Fähigkeit des Irans, wie auch immer, durch Lagerbestände, durch die Strukturen, die noch funktionieren, durch Unterstützung von anderen Mächten, dann wirklich effektiv die Energieinfrastruktur noch weiter anzugehen. Bisher waren die Schäden vorhanden und haben auch zu messbaren Ausfällen, Produktionsausfällen geführt, die, wenn man Katar glauben darf, dann auch längere Zeit brauchen, bis wir repariert sind, aber zurzeit eben doch nur punktuell sind. Wenn das systematisch geschehen sollte, dann ist die Aussicht auf verminderte Rohöl- und Erdgas- und sonstige Lieferungen noch stärker gegeben. Dann kann es sogar zu einer Panik kommen am Erdölmarkt, der ja ein Finanzmarkt ist. Und dann sind auch Preise eben deutlich über 150 US-Dollar vorstellbar. Und das hätte dann wiederum Ketteneffekte, Anstoßeffekte und würde eben all diese Reaktionen sowohl bei der Inflation als auch bei der Konjunktur, dann nochmal vertiefen und verlängern. Und das hätte dann auch wiederum Abbild an den Kapitalmärkten, also noch deutlichere und auch längere Rückgänge, beispielsweise an den Aktienmärkten. Die Notenbanken müssten sich wirklich überlegen, wie hoch sie die Zinsen ersetzen müssten, um tatsächlich Inflationsüberlegungen zu vermeiden. Und das Gegenrechnen gegenüber den konjunkturellen Einbrüchen. Das heißt, wir reden dann von einer schon gravierenden Beeinträchtigung bis hin zur Rezession. So hat sich das Spektrum verschoben. Und das ist durchaus dann überraschend, weil die Risikoszenarien am Anfang sehr gering gewichtet wurden. Ja, und diese Überraschung dürfte nicht nur am Markt so sein, sondern dürfte eben auch die Akteure dann im Weißen Haus getroffen haben. Ja. Denn auch politisch, das ist jetzt nicht unser Thema hier, aber politisch ist das eine riesen Jauchegrube, in die der US-amerikanische Präsident da gerade reinfällt. Gut, aber das sind US-amerikanische Themen und sind jetzt hier erstmal nicht im Vordergrund.
Was ich mich noch gefragt habe eben, als du so darüber gesprochen hast, dass die Straße von Hormuz ja jetzt quasi gesperrt ist, beziehungsweise es gibt eine Art Türsteher-Mentalität des Iran, gewisse Schiffe durchzulassen und andere Schiffe eben zu blockieren. Habe ich mich gefragt, du hast immer gesagt, Wirtschaft lernt, um Umstände drumherum zu arbeiten. Das haben wir bei Corona gesehen, da kamen dann neue Ideen, wie kann ich trotzdem mein Restaurant betreiben, indem ich beispielsweise die Essen to go mache oder nur draußen essen kann oder sowas. Gibt es denn da keine Möglichkeit zu sagen, na, das Öl kommt halt jetzt nicht mit einem Tanker durch diese Meerenge, sondern ich sage es mal, wir bauen eine Pipeline oder so. Das dauert wahrscheinlich alles zu lang, um irgendwie jetzt da kurzfristig drumherum zu arbeiten oder nicht mal mittelfristig wahrscheinlich.
Also diese Möglichkeiten, Dinge anders zu machen, die gibt es immer. Und das ist auch am Ende die Lösung jeder Krise, dass Behinderungen, die halt bleiben, dann eben umgangen werden. Nur ist immer die Frage der Dauer. Wirtschaft ist darauf angewiesen, der Wirtschaftskreislauf, am Ende sogar mehr oder weniger taggleiche Vorgänge, Lieferungen, Produktion, Absatz und Läger und Ausweichmechanismen können das bis zum gewissen Maß eben abfedern. Aber in dem Maßstab, in dem wir produzieren auf der Welt, eben dann von Woche zu Woche schlechter. Das ist so ein Kontinuum. Deswegen sind diese Fähigkeiten des Systems begrenzt. Wir haben das ja in der Corona-Zeit auch erlebt. Da war viel möglich, aber viel eben auch nicht. Und das ist hier genauso. Natürlich würde es so sein, wenn sich herausstellen sollte, dass der Iran in der Tat in der Lage wäre, die internationalen Seeweg der Straße von Hormuz tatsächlich abzuschirmen. Auch gegen den Widerstand natürlich der Nachbarn, die er sich ja zum noch größeren Feind machen würde als heute schon, und der restlichen Weltgemeinschaft. Dann würden natürlich andere Infrastrukturen gebaut werden, Pipelines beispielsweise, aber das sind natürlich Dinge, die lange dauern. Insofern ist das jetzt nur eine begrenzte Lösung. Auch die Frage, ob wir überhaupt noch so rohölabhängig sind, kann man sicherlich mit Ja beantworten, mit Nein beantworten. Ja, wir haben uns verbessert. Wir sind in Deutschland von einem Verbrauch von fossilen Brennstoffen Jahrzehnte zurück, also in der Vergangenheit. Aber nach wie vor ist eben die Bedeutung von Energie und vor allen Dingen chemischen Rohstoffen so wichtig für die Weltwirtschaft, dass man es nicht ignorieren kann. Und es würden, wie gesagt, neue Infrastrukturen gebaut werden, aber das geht nicht von heute auf morgen.
Jetzt, die Krise verschärft sich. Da fällt mir sofort ein, der Goldpreis. Was passiert mit dem? Der steigt wahrscheinlich jetzt, weil es ist ja Krise.
Genau, das würde jeder denken und dann guckt er sich den Chart an und denkt, dass er den Chart falsch rumhält, weil es eher einen Absturz gegeben hat. Wir sind jetzt von fast 5.000 auf 4.000 gefallen.
Das ist ja eine heftige Bewegung eigentlich für Gold, ne? Weil Gold ist ja sonst eher so ein bisschen
die zweite
träge.
Wir haben vor 4 Wochen schon mal so einen Anfall erlebt am Goldmarkt, 20% Rückgang, der schnell wieder wettgemacht werden konnte. Ja, die Hintergründe haben wir hier ja durchaus auch schon angesprochen. Es ist so gewesen, dass Gold schon im Vorfeld, also in den letzten Monaten auch schon weit vor dem Ausbruch des Iran-Kriegs, eben nicht mehr der klassische sichere Hafen-Trade war, sondern von vielen Anlegern der Kurs des Goldes beobachtet worden war, der stark steigende Kurs, und man sich dann darauf gesetzt hat, und das nennt man Spekulation, das heißt, die spekulativen Anteile im Goldmarkt waren viel größer. Da wird jetzt Kasse gemacht, beziehungsweise Gewinnmitnahmen werden jetzt getätigt bei denjenigen, die noch vor 4.000 eingestiegen sind. Und so ist das nun mal, wenn die festen Hände im Vergleich zu den zittrigen Händen eben dann so weit in die Minderheit geraten, dann haben wir starke Preisschwankungen, das sehen wir. Dann braucht es Anlässe. In der gegenwärtigen Situation ist es dann so, dass die bisherigen stetigen Goldkäufer, das heißt also auch Notenbanken, jetzt in der Situation auch mal wieder umschalten müssen und auch Gold wieder geben müssen. Insbesondere in Schwellenländern sind ja die Energieabhängigkeiten groß und müssen Gelder freigemacht werden. Und das sehen wir eben jetzt. Und das hat dann eben dann auch den großen Umkehr am Goldmarkt zur Folge. Gold ist trotzdem immer noch der sichere Hafen. Aber mit so viel spekulativem Geld in einem relativ kleinen Markt, der Goldmarkt ist eben auch dann volumensmäßig nicht so groß, sehen wir eben dann auch diese Volatilitäten. So dass man dann wirklich ganz großes Vertrauen und ganz große Befriedigung beim Halten von Gold gegenüber den Katastrophen, die dann in den nächsten 10, 20, 30 Jahren noch kommen mögen. Da braucht man eben schon so eine Auffassung, um eben weiter daran festzuhalten.
Hm. Ein anderes Thema, was noch aufkam, vor allem am Freitag, waren Zinsängste, denn die Börsianerinnen und Börsianer haben genau diese verspürt. Wir hatten, glaube ich, entweder war es in der letzten oder in der vorletzten Folge gerade drüber gesprochen, dass die EZB wahrscheinlich erstmal sehr ruhig agieren wird, hier nicht übermäßig sofort an der Zinsschraube drehen wird. Diese Ängste scheinen jetzt zu bestehen. Du hast eben auch schon gesagt, wir werden wahrscheinlich Inflation bekommen aufgrund der erhöhten Energiepreise jetzt. Was steckt denn hinter dieser Zinsangst? Wo kommt die jetzt her und warum überhaupt?
Ja, für die Kapitalmärkte gilt es natürlich, den Realwert der Anlagen zu halten. Und wenn man jetzt schon mal rein rechnerisch sehr gut nachbelegen kann, dass die Inflationsrate für den Rest des Jahres eher so Richtung 3% geht in Europa, dann muss das erstmal ausgeglichen werden, zumindest bei den ganz kurzfristigen Anlagen. Und das steckt dahinter, wenn eben die Renditen hochgehen. Bei den langfristigen Ausblicken, also 10-jährige Anlagen beispielsweise, da ist die Inflationserwartung an den Märkten ja naturgemäß weniger angestiegen, weil man jetzt nicht von der 10-jährigen Steigerung des Ölpreises oder anderer Themen ausgeht. Aber auch da natürlich angestiegen, da sind es vor allen Dingen Risikoprämien, und die zeigen sich dann eben in den langfristigen Renditen. Wir sind bei den Bundesrenditen beispielsweise über 3%. Die britischen Renditen halt sehr, sehr stark erwischt. Da sieht man die schwache Konstitution der britischen Staatsfinanzen. In USA sicherlich auch leichter Auftrieb, aber eben nicht ganz so stark. Da steckt dahinter, dass die Renditen angestiegen sind. Wir und der Markt rechnen eigentlich nicht mit einem kumulativen Inflationsprozess, insbesondere wenn eben dann auch die Konjunktur getroffen ist. Aber in solchen Zeiten, das sind Finanzmärkte, das heißt also, gehen Bewegungen dann auch mal weiter, als es sich am Ende als fundamental gerechtfertigt herausstellt. Und deswegen können da auch gewisse Übertreibungen drin sein. Also wie gesagt, wir sind jetzt bei 3% in den 10-jährigen Bundrenditen. Das kann noch ein bisschen weitergehen, aber irgendwann wird sich das dann auch wieder brechen. Ja, und am kurzen Ende, die Notenbanken müssen jetzt abwägen. Die EZB hat ja letzte Woche getagt und hat genau das auch verkündet, dass man jetzt genau beobachtet. Die stehen wirklich in einem Dilemma, erstens rauszufinden, wie stark ist das jetzt mit der Inflation. Es ist eben nicht so stark, wie das bei der Ukraine-Inflation gewesen ist, 2022, nach Beginn des Ukraine-Kriegs, weil wir eben da schon einen Corona-Sockel von über 4% vorher hatten. Also wir sind in die Energiekrise 2022 gegangen mit einer Inflationsrate von 4%. Die hatte sich vorher schon aufgebaut. Das war eben die Corona-Wiedereröffnungspreisorgie, die da stattgefunden hatte. Und darauf setzte sich dann der Energiepreisschock. Und dann waren wir schnell bei 8, 9, sogar 10%. Das wird es diesmal nicht sein. Aber die EZB muss eben schon abwägen, ob sie nicht Zeichen setzen möchte. Zeichen setzen durch ein, zwei Zinsschritte. Einer wird es wahrscheinlich nicht werden. Wenn was gemacht wird, dann sind es gleich zwei. Um eben den Wirtschaftsteilnehmern zu signalisieren, dass sie vorsichtig sein sollen bei der Weitergabe von Preisen. Das ist jetzt für einen Mineralölkonzern relativ egal. Der würde eher aufs Kartellamt reagieren, wenn ihm dann nachgewiesen würde, dass er Absprachen macht. Aber beispielsweise die Tarifvertragsparteien würden schon diese Signale aufnehmen und dann eher nicht zu übertreiben neigen im Herbst. Das kann durchaus sein, dass sich die EZB solche Signalwirkungen verspricht von zwei Zinserhöhungen. Auch das wird sich in unserer Prognose dann widerspiegeln. Wie gesagt, dieses Hauptszenario, was sich am Markt jetzt rausbildet, ist jetzt nicht das große Rezessions- und Katastrophen- und Ölpreisschock-Szenario, sondern nach wie vor ein Szenario, wo die Weltwirtschaft deutlich beeinträchtigt ist durch eine längere Lücke bei der Energielieferung. Und insofern sind Kapitalmarktreaktionen da, dauern auch an, aber werden sich wieder zurückbilden. Das gilt ja insbesondere gerade für die Aktienkurse, die jetzt auch sehr viele Risiken einpreisen. Aber wenn über den Herbst hinweg die Dinge sich dann tatsächlich wieder neu einspielen, dann auch wieder zurückkommen werden. Gegenüber einem Risikoszenario, wo man tatsächlich so einen Abriss hat in der weltwirtschaftlichen Entwicklung. Und auch aus diesem Abriss man sich natürlich erholen würde, aber das würde dann eben deutlich länger dauern. Das sind die Denkrichtungen, die man jetzt hat.
Wenn ich so auf diese Entwicklung gucke, also die roten Zahlen, die man derzeit so sieht, ne, wie viel geht der DAX runter, wie viel geht der Euro-Stox runter, wie viel geht der Dow runter in den USA, habe ich so das Gefühl, vielleicht ist es auch nur ein Gefühl, dass Europa derzeit deutlich stärker leidet als die USA. Ist es darauf zurückzuführen, dass die USA eigene Ölreserven haben und viel mehr abfedern können, oder woran hängt das eigentlich?
Ja, das ist die Ursache. Man darf ja nicht vergessen, beispielsweise der US-Benzinpreis hängt am Weltmarkt. Ein US-Mineralölunternehmen hat immer die Wahl, das Benzin, das Produkt, die Gallone Benzin im Inland zu verkaufen oder im Ausland. Und wenn der Preis in Europa so stark steigt, weil es eben dort keine eigenen Ölvorkommen und Raffinerien gibt, dann verkauft natürlich auch der amerikanische Anbieter zum höheren Preis nach Europa. Und das treibt natürlich dann den Preis in den USA auch. Und diese Mechanismen sind vorhanden. Gab es ja schon erste Überlegungen aus der US-Administration, dann doch die Ausfuhr von Benzin nach Europa oder anderen Gebieten zu unterbinden. Wäre ein gravierender Markteingriff, aber angesichts der Erfahrungen, die wir mit der Regierung Trump haben, nicht auszuschließen.
Wobei eigentlich sowas ja gerade immer nicht gemacht werden sollte, sondern die Regierung Trump steht ja eigentlich auch dafür, den Markt sich regeln zu lassen und ne, freie und so weiter. Aber
ja, er hat immer gezeigt, dass sobald politische Interessen, vor allen Dingen auch seine Wahlkampfinteressen beeinträchtigt sind, da kennt er dann keine Skrupel und Marktwirtschaft ist dann kann sich hinten anstellen. Dass also die Amerikaner schon auch nicht ganz unempfindlich sind gegenüber den Entwicklungen. Aber die Mangellage ist eben vor allen Dingen hier in Europa. Und wenn ich Mangellage sage, dann ist das meistens in einem anderen Zusammenhang eben ja, bekannt geworden. Geht es vor allen Dingen ums Erdgas. Beim Öl, Benzin haben wir weltweite Märkte. Das heißt also, selbst wenn der Iran für seine befreundeten Nationen den Bedarf an Öl durchlassen würde, würde dies auch eine Entlastung natürlich für Europa und alle anderen Regionen darstellen, also alle nicht befreundeten, alle verfeindeten Länder. Deswegen ist diese Logik auch ein bisschen kurz gegriffen. Das ist beim Erdöl so, aber beim Erdgas eben nicht, weil Erdgas Pipeline gebunden ist. Das Erdöl ist auf dem Tanker und kann an fast jeden beliebigen Ort der Welt verfrachtet werden. Das ist mit dem Erdgas nicht so. Und deswegen ist der eigentliche Mangel an Energie, gerade in Europa und gerade in Deutschland, eben das Erdgas. Wir werden ein großes Thema kriegen mit der Befüllung der Speicher in diesem Jahr, wenn es sich eben nicht schnell entspannt im Nahen Osten. Und das sind die Themen, warum Europa und eben auch, wie gesagt, nicht nur die privaten Haushalte, die dann wieder heizen wollen im nächsten Jahr, sondern eben auch die Industrieunternehmen, die produzieren wollen, warum Europa nach wie vor so im Feuer steht. Kurzfristig ist es tatsächlich aber auch in Asien jetzt so, weil eben zurzeit ja gar nichts durchkommt.
Hm. Da können wir fast noch froh sein, dass diese ganze Geschichte jetzt ans Ende der Heizperiode fällt, also hier im März und nicht irgendwie im Oktober, November stattgefunden hat bereits, weil dann wären wir den ganzen Winter noch stärker beeinträchtigt gewesen, Heizölpreise hoch. Das wäre natürlich nochmal ganz anders durch die Decke gegangen wahrscheinlich.
Naja, man kann auch anders argumentieren und könnte sagen, da wären dann wenigstens die Speicher voll gewesen und man hätte in der Zeit nicht mehr so viel kaufen müssen, hätte ein bisschen Puffer gehabt, bis sich eventuell die Lage normalisiert. Jetzt sind wir eben in der Lage, dass wir leergeräumte Läger auffüllen müssen, weil sonst ja physisch im Herbst keine Brennstoffe vorhanden sind. Und das macht es dann nicht viel besser.
Jetzt überlagert diese Krise natürlich eigentlich alles an Berichterstattung. Also auch ihr beschäftigt euch tagtäglich wahrscheinlich hauptsächlich damit. Gibt es denn irgendwelche anderen Themen, Uli, mit denen du uns mal die Stimmung ein bisschen erhellen kannst? Oder ist eigentlich alles nur noch Krise im Moment?
Nein, es übertönt alles. Im Gegenteil, es hat ja dann die Eigenschaft, sogar andere Themen zu infizieren. Ja, zum Beispiel das Thema künstliche Intelligenz wird natürlich jetzt auch darauf hingewiesen, dass wir eine große Abhängigkeit dieser Innovation und dieser Investition, die wir eben auch als Konjunktursäule ja identifiziert haben, auch eine große Abhängigkeit von Energie und von Rohstoffen haben. Da geht's los mit Helium, was man benötigt in Taiwan, um Chips zu fertigen, andere Stoffe wie Brom oder sonstige Dinge. Und deswegen überstrahlt das schon sehr stark die gesamte Diskussion zurzeit. Wir werden in dieser Woche Indikatoren, Frühindikatoren, Stimmungsindikatoren aus Europa kriegen, die Einkaufsmanager-Indizes, das IFO-Geschäftsklima und auch die Konsumstimmung, GfK-Konsumklima. Und auch da wird eben als beherrschendes Thema der Iran-Krieg, der voll im Befragungszeitraum fällt, ausfallen. So leicht kommt da auch die amerikanische Regierung nicht weg. Da gibt es keine Ablenkung von.
Mhm. Ja, also es bleibt das beherrschende Thema. Auch hier bei uns im Podcast, man merkt es auch, wir kommen gar nicht dazu, über irgendwas anderes zu reden, weil es ist nun mal das Thema der aktuellen Zeit. Jetzt stellt sich natürlich, nachdem wir mal wieder hauptsächlich über Krise geredet haben heute, die Frage, was heißt das für mich? Also für mich als Anleger, ich bin ja genauso Anleger wie du auch am Markt. Ich habe mein verdientes Geld in Fonds investiert beispielsweise oder auch in Einzelaktien oder was auch immer die Leute draußen machen. Was heißt das jetzt für mich? Was sollte ich tun? Also meine Devise ist ja immer Ruhe bewahren, weitersparen. Also, reimt sich sogar.
Ja, ich meine, wenn es ist wieder wirklich exemplarisch, wer sein gesamtes Vermögen in einer Ölaktie angelegt hat, der kann sich jetzt sogar zurücklehnen. Wer aber sein ganzes Vermögen in zinssensitiven Aktien beispielsweise hat, Banken oder auch, keine Ahnung, Wohnungsbaufirmen oder auch Gold gerade gekauft hat, der hätte extreme Einbußen. Und hier zeigt sich eben, was professionelles Investieren ausmacht. Portfolien, die breit aufgestellt sind, bewegen sich in diesen Zeiten zwar auch, und zwar nach unten, wie die großen Indizes auch, aber das sind Dinge, die sehr stark an der Wirtschaft hängen und die sich dann eben auch wieder erholen. Das heißt, solche Portfolien sind bestmöglich aufgestellt, auch gegenüber solchen Extremsituationen, wie wir das jetzt erleben. Die Idee zu sagen, naja, dann verkaufe ich halt kurz vor Kriegseintritt und kaufe dann hinterher dazu, die ist vollkommen irrig, weil wahrscheinlich Trump selber bis 3 Stunden, bevor er den Einsatzbefehl aus seiner Maschine herausgegeben hat, nicht wusste, ob er tatsächlich in den Krieg eintritt oder nicht. Das heißt, die Zufälle, die sich da ergeben, sind so eklatant, dass das eben nicht die richtige Auffassung ist für Vermögensverwaltung. Vermögensverwaltung kann vor allen Dingen Risiken ausgleichen durch Streuung, sicherlich auch durch Gestaltung von Portfolien, Risiken abfedern. Das tun wir auch, indem auch unsere Portfolien jetzt vorsichtiger geworden sind. Aber der Vermögens Besitzer, der beispielsweise ein breites Aktienportfolio hat oder eine Vermögensverwaltung hat, der ist jemand, der sich an den Erfahrungen aus den letzten Jahrzehnten orientiert, wo solche Situationen ja auch vorgekommen sind und wo selbstverständlich die Erfahrung ist, und das ist selbst in unserem Risikoszenario und im Risikoszenario aller Marktteilnehmer immer vorhanden, dass nach einer Zeitspanne sich die Weltwirtschaft an auch die Ergebnisse eines solchen Konfliktes wieder anpassen und erholen. Es geht um die Frage, wie lange ist diese Zeitspanne? Ja, und es geht um die Frage, ob jemand meint, dass die gesamte Weltwirtschaft zusammenbricht durch diesen Konflikt und in diesem Stadium auch die nächsten 10 Jahre verharrt. Wer so denkt, der müsste eigentlich tatsächlich verkaufen und dann am besten verkonsumieren, ja, solange es noch geht, in seiner Auffassung dann. Aber das ist ja eben nicht die Situation, sondern wir reden hier über zeitlich begrenzte Beeinträchtigungen. Die gilt es mit einem solchen breit aufgestellten Portfolio zu durchfahren. Dann kommt eben noch ein Gedanke hinein, dass der Vermögensbesitzer und die Sparerin länger denkt als auch nur 1-2 Jahre und dann in der Tat so eine antizyklische Idee aufkommt, dass wenn es aus Risikogesichtspunkten oder weil Kurse auch unterschießen, was dann eben in solchen Situationen ja auch vorkommt, wenn es dann so ist, dass Aktienmärkte dann auch eine Weile lang sehr günstig sind, dass dann eher die Zeit da ist, tatsächlich aufzubauen. Das ist die Idee von einem Sparplan, der diese Entscheidung gar nicht mehr sozusagen in das tägliche Nachdenken der Leute setzt, sondern automatisch abarbeitet und dann eben auch kauft, blind, wenn die Kanonen donnern. Das heißt also, wenn die Kurse runtergehen, was sich dann meistens nach 1, 2, 3, 4, 5 Jahren oder sogar noch länger dann als ja sehr gute Einstiegsmöglichkeit erweist. Und diese Logik, die zählt jetzt eben auch ganz eindeutig. Hm.
Ja, dann erstmal, Uli, vielen Dank für deine Einschätzung, für die neuen Szenarien, die du hier mit uns geteilt hast. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht beim nächsten Mal positive Nachrichten haben.
Kann ganz schnell gehen. Also das gehört zu diesen Dynamiken dazu, dass es ganz tief in den finsteren Wald reingeht und immer tiefer geht und auf einmal dann eine Lichtung kommt oder sogar der Waldrand wieder erreicht wird.
Naja, dein Wort.
In Trumps Gehörgang, genau.
Genau. Und dementsprechend an alle Zuhörenden draußen, vielen Dank fürs Zuhören im heutigen Podcast-Folge. Und wenn Sie noch Fragen haben rund um das Thema, vielleicht jetzt über die aktuelle Krise im Rahmen des Iran-Krieges oder auch grundsätzliche Fragen, dann schreiben Sie uns einfach gerne an podcast@dk.de. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.